Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Schwer zu sagen, der Podcast über weit verbreitete Erfahrungen, die schwer zu sagen sind. Mein Name ist Käthe. Heute spreche ich mit Alex über die Liebe zu ihrem Bruder mit Behinderung.
Und bin dann immer ganz früh schon aufgestanden und bin zu ihm ins Bett gekrabbelt. Und dann haben wir da erstmal noch eine Stunde gekuschelt. Dann fände ich es einfach schön, wenn die Leute das ansprechen würden. Mhm. Weil das ist dann halt ein Thema, was mit Scham belegt ist. Und einmal ist er mir dann fast weggerutscht und da war ich wirklich so, okay, Alex, sieh es jetzt endlich ein.
Ich muss mal eben ganz ehrlich sagen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich eben auch so wenig Berührung habe. Genau, ich habe wenig bis gar keine Berührung mit Menschen mit Behinderungen. Darum hat mich das Gespräch mit Alex an vielen Stellen nachdenklich gemacht. Die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung und die ihrer Angehörigen findet, obwohl wir in Zeiten von Inklusion leben, immer noch wenig Beachtung. So empfinde ich es zumindest. Während des Gesprächs mit ihr habe ich mich dabei erwischt, dass in meinem Kopf durch Unwissenheit Vorurteile entstanden sind. Mit denen räume ich jetzt hier und heute auf. Alex' Liebe zu ihrem Bruder ist einzigartig. Sie erzählt, was sie verbindet, wie sehr sie an ihm gewachsen ist und wie ihr Leben mit ihm ihre Wertigkeiten geprägt hat. Diese Folge sollte eigentlich nicht eine emotionalisierende Betroffenheitsgeschichte werden, sondern eine konstruktive Geschichte, an die wir als Gesellschaft anknüpfen können. Sie ist aber doch sehr bewegend geworden und es war für mich hin und wieder unvermeidbar, berührt zu sein. Die Verbindung zwischen Alex und ihrem Bruder ist einfach besonders. Alex' Erfahrung mit ihm hat sie dazu veranlasst, sich mit einer ganz bestimmten Dienstleistung selbstständig zu machen. Mit welcher erfahrt ihr am Ende der Folge. Ein kleiner Hinweis. An manchen Stellen haben Alex und ich den Namen ihres Bruders genannt. Diese Stellen habe ich nachträglich stumm gestaltet, um seine Persönlichkeitsrechte zu schützen. Mir liegt immer daran, dass ihr ein fließendes, angenehmes Hörerlebnis in meinen Folgen habt. Aber wenn so etwas mal passiert, gehen Persönlichkeitsrechte vor. Darum bitte ich um euer Verständnis. Zu Beginn möchte ich von Alex erfahren, was für eine Behinderung ihr Bruder hat und wie sich das Familienleben mit ihm gestaltet hat, als sie noch zu Hause wohnte. Ich hole mein Notizbuch raus und los geht's. So. Ein Zauberbuch.
Das sieht wirklich aus wie ein Zauberbuch.
Ja, ne? Dein ganzer Name ist Alexandra Osege. Darf ich dich Alex nennen?
Auf jeden Fall. Sehr gerne. Schön.
Jetzt würde ich erstmal gerne wissen, was für eine Form von Behinderung hat er denn?
Ja, er hat eine Mehrfachbehinderung. Ihm fehlt schon seit Geburt an der Gehirnbalken. Der Gehirnbalken spaltet sozusagen die rechte und die linke Gehirnhemisphäre. Dann hat er eine Epilepsie, der hat eine Hemiparese. Und vielfache Einschränkungen.
Was ist eine Hemiparese?
Eine Seitenlähmung, Halbseitslähmung, genau. Also er hat quasi eine starke Seite und mit der macht er auch alles. Und die linke Seite, ja, ist halt flau, sag ich mal. Genau. Und ja, er hat sehr, sehr viele Einschränkungen. Also grundsätzlich ist es so, er kann nicht laufen, also er sitzt im Rollstuhl. Das Essen muss angereicht werden. Also er kann zwischendurch auch mal selbst löffeln. Das ist dann zwar eine riesen Sauerei. Aber er hat es irgendwann gelernt.
Und er betätigt seinen Rollstuhl auch nicht selber?
Nein, gar nicht. Also das konnte er mal, mittlerweile aber gar nicht mehr. Also es hat sich generell sehr stark nochmal entwickelt. Also damals konnte er am Rollator laufen, das kann er nicht mehr. Also er sitzt, er muss gewickelt werden, also er kann nicht selbstständig auf Toilette gehen. Er muss geduscht werden, also er wird wirklich von vorne bis hinten komplett gepflegt.
Ja. Und ihr seid zusammen in einer Familie aufgewachsen mit noch weiteren Geschwistern?
Genau, wir sind eine Patchwork-Familie.
Wie alt ist er?
Er ist 28, genau.
Und du bist?
Ich bin 23, bald 24, genau.
Was sind deine ersten Erinnerungen so, als du älter warst? Wie hast du ihn wahrgenommen? Wahrscheinlich, so wie ich mir vorstellen kann, völlig selbstverständlich.
Ja.
Aber wie erinnerst du dich zurück?
Ja, komplett, wie du sagst, selbstverständlich. Also er hat immer schon in einer Einrichtung gewohnt, unter der Woche war er eh gar nicht da. Dann war er immer am Wochenende bei uns, beziehungsweise oft auch nur jedes zweite oder dritte Wochenende, weil er ja zumal auch noch eine Mutter hatte oder hat und da dann auch natürlich mal am Wochenende ist. Also es gibt einmal Einrichtungen, wo die Menschen mit Behinderung quasi als Kind sind bis 18 und dann ist er irgendwann umgezogen in eine andere Einrichtung, die dann eben für Erwachsene ist. Und als er dann 18 wurde und in der 9 war, die war halt viel, viel näher, Somit konnte ich da oft hinfahren und habe ihn öfter gesehen. Und damals war er dann wirklich so einmal die Woche oder alle 2 Wochen bei uns. Genau, und wie ich das Ganze wahrgenommen habe, ja, absolut selbstverständlich. Für mich war das immer ein Highlight, wenn er am Wochenende da war. Wir haben ganz normal ausgebauten Keller und er hat immer unten geschlafen im Keller. Und ich habe ihn immer schon von oben gehört und bin dann immer ganz früh schon aufgestanden und bin zu ihm ins Bett gekrabbelt. Und dann haben wir da erstmal noch eine Stunde gekuschelt, bis ich ihn dann fertig gemacht habe, umgezogen und so.
Das heißt, du hast schon früh geholfen?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und diese Körpernähe, du sagst, du hast mit ihm gekuschelt, das konnte er gut zulassen?
Ja, auf jeden Fall.
Kann er das heute noch?
Das kann er heute noch, ja. Also in gewissem Maße. Also er ist jetzt nicht der Mensch, der da irgendwie 3 Stunden kuscheln muss. Das auf keinen Fall. Aber er doch auf jeden Fall. Also er mag das sehr, wenn man ihn kuschelt, wenn man ihn durch den Kopf krault. Sowas auf jeden Fall, ja.
Warum stelle ich diese Frage? Wie komme ich eigentlich auf die Idee, dass Menschen mit Behinderung Körpernähe nicht gut zulassen können und nicht die gleichen Bedürfnisse haben wie alle Menschen? Weil ich Vorurteile in mir trage. Ich würde fast sagen, unbewusste Diskriminierungen. Als ich diese Folge bearbeitet habe und mir diese Stelle anhörte, habe ich mich geschämt. Ich weiß gar nicht, woher diese Vorurteile kommen. Vielleicht, weil ich den Kontakt mit Menschen mit Behinderung meide, weil ich unsicher bin. Oder vielleicht, weil mir durch Fernsehsendungen, als ich jünger war, ein falsches Bild von ihnen vermittelt wurde. Auf jeden Fall entstehen Vorurteile aus Unwissenheit. Umso schöner, dass Alex uns mitnimmt in die Welt ihres Bruders und sie uns heute näher bringt. Als nächstes erzählt sie von den unterschiedlichen Bindungen der Familienmitglieder zu ihm und wie sie mit ihm kommuniziert. Und sie sagt, was sie sich von Gästen zu Hause und von der Öffentlichkeit wünscht, wenn sie draußen mit ihm unterwegs ist. Jetzt wart ihr ja eine große Familie und du wirst uns auch gleich noch erzählen, dass du eine ganz besonders innige Beziehung hattest. Mhm. Ging das allen Familienmitgliedern so? Wie war euer Leben?
Definitiv nicht, ging es allen so. Dadurch, wie ich schon eben gesagt habe, Patchwork-Familie, wir waren ein bunter Haufen. Jeder ist mit ihm anders umgegangen und jeder hatte auch eine andere Verbindung. Also es gab einige Familienmitglieder, die hatten gar keine Berührungspunkte mit ihm. Also erstmal ist natürlich der Fokus bei ihm, die Aufmerksamkeit liegt bei ihm und er nimmt auch einfach viel Raum ein. Das ist einfach automatisch so. Dementsprechend gab es Familienmitglieder, die damit gar keine Berührungspunkte hatten. Dazu zählt natürlich auch noch, dass er zum Beispiel einen sehr, sehr hohen Speichelfluss hat. Also es sind solche Sachen, die dann natürlich, also körperliche Dinge, die abgeschreckt haben. Dann diese immense Lautstärke, die er eben hat, dieses Laute, konnte nicht jeder abhaben. Es waren verschiedene Punkte. Ja, ich halt sehr, sehr eng, also so ganz, ganz eng, immer bei ihm, also wirklich so wie ein Klettverschluss. Ne?
Wie schön.
Ja, und dann gab es auch welche, die ja einfach auch ein enges Verhältnis mit ihm hatten. Ja, der eine geht dann eben grober mit ihm um, der andere sensibler, ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, wirklich jeder Einzelne eine ganz andere Bindung zu ihm.
Würdest du sagen, er hatte eine Hauptbezugsperson immer oder wechselte das oder gab es irgendwie so, keine Ahnung, 2, 3 Familienmitglieder, die sich hauptsächlich um ihn gekümmert haben?
Also so die Eltern waren auf jeden Fall immer präsent. Mama, Papa, das sagt er auch sehr oft. Und ein Geschwisterteil von mir und ich. Also das schon, doch, das hat man schon sehr gemerkt, ja.
Spricht er eigentlich?
Ja, er spricht und er kann auch, also er hat einen sehr kleinen Wortschatz. Und man versteht ihn. Also wenn man ihn kennt, dann versteht man ihn. Es sind natürlich Wörter, die werden ein bisschen verschlungen oder ein bisschen abgeändert. Er erkennt einen auf jeden Fall. Und auch wenn ich jetzt eine Freundin mitbringe und ihm sage, hey, das ist die Toni, dann sagt er auch, hey, Toni.
Also
das kann er auf jeden Fall.
Also kann man mit ihm ganz normal auch Gespräche führen oder wird's, oder?
Nee, so halb. Also man kann ihm schon gewisse Sachen sagen. Man kann sagen, es gibt jetzt Essen oder er begrüßt einen. Er kann auch genau sagen, was er haben will. Also er spielt zum Beispiel mit einer Mülltüte, das ist sein größtes Spielzeug. Damit raschelt er. Solche Kleinigkeiten liebt er und damit beschäftigt er sich eigentlich den ganzen Tag. Das schon, also man kann schon mit ihm reden, aber das ist jetzt kein normaler Austausch, wie wir jetzt hier miteinander reden. Das sind jetzt keine ganzen Sätze, das sind nur wirklich Laute, das sind ja so Sprichwörter, die er so hat. Also das ist wirklich sehr, sehr ein geringer Wortschatz.
Mhm. Aber er kann klar kommunizieren, was er braucht und was er will. Und offensichtlich tut er das ja auch mit Pauken und Trompeten, hast du gesagt.
Ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall. Außer jetzt zum Beispiel, wenn man ihn fragen würde, wo hast du Schmerzen? Könnte er jetzt nicht sagen, mein linkes Bein tut weh. Mhm. Das nicht. Das wäre schon viel zu viel.
Mhm.
Also es ist schon gering.
Also müsst ihr auch auf seine Gesundheit von außen quasi achten. Er ist nicht in der Lage, sich über sich selber mitzuteilen.
Komplett. Mhm. Und das ist sehr, sehr schwierig, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Gab es noch externes Pflegepersonal, das auch irgendwie mit geholfen hat? Oder war, also ich weiß, er hat in einer Einrichtung gelebt, aber wenn er bei euch zu Hause war, konntet ihr den Rundum-Service quasi komplett für ihn machen?
Auf jeden Fall, okay. Ja.
Jetzt stelle ich mir vor, Alex, jetzt ist da euer häusliches Zusammenleben so, ne? Und dann ist er am Wochenende da. Jetzt ladet ihr Gäste ein.
Mhm.
Habt ihr das gemacht und waren das Gäste, die ihr quasi, hattet ihr das Gefühl, ihr müsst sie darauf vorbereiten und ihnen sagen, ne, und war, saß er mit am Tisch und wie gestaltet sich der Abend dann? Ich stell mir vor, weil er ja auch in diesen Jahren, als ihr alle zusammengelebt habt, sehr extrovertiert auch dabei war und sehr laut. Wie hat sich so ein Abend gestaltet mit Gästen oder mit Freunden?
Ja, sehr spannende Frage. Also da fällt mir auch gerade ein, dass ich super dankbar bin für die Erfahrung. Also bei uns war das immer eine komplette Selbstverständlichkeit. Also er gehörte einfach dazu und man hat, also ich persönlich habe gar nicht darüber nachgedacht, was andere Leute denken könnten oder wie sie sich damit fühlen könnten, ehrlich gesagt. Also für mich war das völlig normal. Und wir haben ihn auch überall mit hingenommen. Also wenn irgendwas wo war, wir haben ihn überall mit hingenommen, egal wo, auch im Restaurant oder, also egal, was wir am Wochenende vorhatten, der kam halt mit.
Mhm.
Klar hatte man eine Einschränkung, man kann ihn jetzt nicht zum Skifahren mitnehmen, ist klar. Aber alles, was ging, da wurde er mitgenommen.
Mhm.
Ja.
Das finde ich erstmal total schön, das rührt mich gerade voll, dass er einfach bei allem mit dabei war. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das natürlich eine intensive Außenwirkung ist auch, ne?
Definitiv.
Wenn er sehr, sehr laut und sehr fröhlich und so dabei war. Wie hast du die Außenwirkung, gab es Blicke von anderen Menschen oder wie hast du es wahrgenommen?
Definitiv, also Blicke auf jeden Fall. Ich denke, wenn man mit jemandem ankommt, der laut ist und im Rollstuhl sitzt, das zieht einfach Blicke an. Es ist so, manche, die starren dich an und lassen dich gar nicht mehr losgefühlt mit dem Blick. Manche lächeln dich einfach an, was auf jeden Fall so ist meine Erfahrung, wenn man jetzt zum Beispiel in ein Restaurant gekommen ist und man, sag ich mal, extra Wünsche hatte, weil er dann einen bestimmten Löffel braucht und das Getränk muss in einer Tasse, damit er das halten kann, etc. Immer super nett, also wirklich immer herzlich, da habe ich nicht eine einzige schlechte Erfahrung bisher gesammelt. Oder auch wenn man mal Platz braucht, die Leute haben direkt Platz gemacht oder die Tür aufgehalten, also absolut positiv, muss ich sagen.
Mhm. Weißt du, jetzt kenne ich das von mir selber und ich beobachte das auch, wenn ich in der Öffentlichkeit unterwegs bin. Es ist ganz, ich habe oft den Eindruck, dass Menschen zum Beispiel ihre Blicke senken, wenn sie Menschen mit Behinderung sehen. Oder ich selber empfinde manchmal ein leises Unbehagen und habe auch eine Unsicherheit, wie gehe ich mit dieser Situation jetzt um. Ich stelle mir sogar die Frage, darf ich gucken, darf ich nicht gucken? Wenn ein Mensch ohne Behinderung an mir vorbeiläuft, gucke ich ja eigentlich auch. Darum ist mir die Frage fast ein bisschen unangenehm. Dann empfinde ich manchmal sofort eine übermäßige Fürsorge.
Mm,
manchmal
ja.
empfinde ich übermäßiges Mitleid.
Mhm.
Und all das ist einfach, es gibt mir irgendwie ein unangenehmes Gefühl, alleine darüber zu reden. Ich muss aber einfach sagen, dass ich es so empfinde, wahrscheinlich, weil ich auch wenig Erfahrung mit Menschen mit Behinderung habe. Wie würdest du dir oder was glaubst du, wie sich wünschen würde, wie mit ihm umgegangen wird?
Also wie persönlich es sich jetzt wünschen würde, könnte ich tatsächlich einfach gar nicht sagen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, einfach ganz normal damit umgehen. Also, und wenn man sich einfach mal überfordert fühlt, wenn man jetzt nicht unbedingt auf der Straße jemanden sieht, sondern, sag ich mal, im engeren Kontakt ist. Also als Beispiel, wie wir eben hatten, wenn wir jetzt Besuch bekommen haben und du jetzt eine Freundin wärst von meinen Eltern und du jetzt zu uns gekommen wärst, dann fände ich es einfach schön, wenn die Leute das ansprechen würden.
Mhm.
Weil das ist dann halt ein Thema, was mit Scham belegt ist, aber warum soll man darüber nicht reden? Also das ist für mich genauso ein Fall wie zum Beispiel Todesfälle sind auch so ein Thema, was einfach schwierig ist. Hey, wie geht's dir denn damit? Ist immer besser, als das Thema einfach tot zu schweigen und gar nicht darüber zu reden.
Das ist ein wunderschönes Beispiel. Es ist so richtig, ja.
Das zeigt eben wahres Interesse.
Mhm.
Ja. Genau, wenn du jetzt zum Beispiel dann zu uns in die Familie kommen würdest, wäre es einfach total, also fände ich es einfach total cool zu sagen, hey, sag mal, wie soll ich denn mit dem umgehen?
Mhm.
Oder gibt es irgendwas, ein absolutes No-Go? Oder gibt es irgendwas, was ihn freuen würde, was ihn abholt? Sowas. Also ich meine, das kennt man ja auch bei kleinen Kindern. Da weiß man vielleicht auch ein paar Interessen oder so von den Kids. Hey, du spielst Fußball, was weiß ich. Da geht man ja auch ganz normal drauf zu. Und das fände ich einfach schön, wenn da einfach man einfach nachfragt. Mein Gott, also die Menschen sind nun mal mega individuell. Warum sollte man dann nicht fragen, hey, wie kann ich denn mit dem umgehen? Wie kann ich ihn denn begrüßen? Ne? Und das fände ich einfach total schön, weil das ist oft gar nicht. Und dann wird er ignoriert. Das hatten wir auch schon ganz, ganz oft. Und das Gefühl finde ich persönlich noch viel schlimmer.
Ja, das
weil
das
ist so, als wenn ein riesen Elefant im Raum ist, ne, und das einfach nicht angesprochen wird, weil man kann nicht ignorieren, das ist einfach, ne, der ist laut, der ist da und dann einfach so zu tun, als wenn er nicht da wäre, das ist, finde ich persönlich, das Unangenehmste und das verletzt einen auch, weil man sich so denkt, hey, da sitzt der wichtigste Mensch in meinem Leben, hast du es denn nicht nötig, mal irgendwie ihn zu begrüßen? Also man nimmt das dann eher halt negativ auf, wenn man nicht handelt.
Ja, obwohl es wahrscheinlich die maximale Unsicherheit ist. Die Menschen frieren quasi so ein bisschen ein, weil sie denken, oh Gott, was soll ich jetzt machen und wie soll ich jetzt damit umgehen? Aber dass du das als Ignoranz empfindest, kann ich total verstehen, weil für dich ist ja der Mensch an deiner Seite.
Genau.
Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass manche Menschen vielleicht auch Angst haben vor ad hoc Reaktionen.
Auf jeden
oder,
Fall.
Ne?
Ja.
Also ob die verbal sind und er plötzlich laut wird oder ob vielleicht, weiß ich nicht, ist er eigentlich so ein bisschen, sagt man das so ein bisschen spastisch? Hat er eine Spastik oder bewegt er sich?
Der hat eine Spastik, aber definitiv, also ich kann es auch zu 100% verstehen, wenn man eingeschüchtert ist. Also allein er jetzt, also wie gesagt, das ist komplett individuell, aber er raschelt dann mega laut mit einer Tüte oder hat ein Seil in der Hand und wirbelt damit herum. Also das kann auch definitiv sein, dass mal überraschende Bewegungen kommen. Deswegen, dass diese Angst und dieser Scham ist auch absolut verständlich. Nur da einfach wirklich offen drüber zu reden, ist so wichtig.
Mhm.
Ja.
Weil es allen Beteiligten mehr Sicherheit und Wohlgefühl gibt. Spürt das ja auch.
Ja.
Und du und die Gäste, die euch da zu Hause besuchen selber, kriegen ja auch mehr Sicherheit, wenn sie quasi eine Handlungsanweisung von euch bekommen, wenn sie Fragen gestellt haben. Ne?
Ja.
Aber bin ich ganz froh, dass du das gesagt hast. Finde ich einfach nur richtig. Einfach nur Fragen stellen. Fragen, Fragen, Fragen.
Auf jeden Fall. Also Interesse zeigen wirkt bei jedem gut.
Mhm.
Freut jeden.
Gab es Situationen, wo er in Wut oder Aggression verfallen ist und es waren belastende Momente für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also er kann sehr wütend werden und das Problem, sage ich mal, ist, wenn er dann wütend wird bei bestimmten Sachen, die er einfach nicht mag. Zum Beispiel kennt man ja auch bei kleinen Kindern Gesicht eincremen, solche Sachen mag er überhaupt nicht. Essen, nachher den Mund abputzen, solche Sachen, da flippt er halt total aus. Und das Problem ist da immer, dass er erstmal richtig, richtig laut wird. Also er schreit richtig rum und er haut sich auch selbst. Und das ist sehr unangenehm.
Schwer zu erleben wahrscheinlich.
Schwer
ne?
zu erleben, weil die Leute natürlich nicht wissen, was er hat. Und wenn ich jetzt jemanden, zwei Leute auf der Straße sehe und der schreit und haut sich selbst, würde ich ja direkt denken, was hat die denn mit dem gemacht? Mhm. Also ne, so würde man ja vielleicht automatisch denken. Das ist, finde ich, schwierig, weil die Leute, denke ich mal, können das gar nicht in dem Moment oft einschätzen. Ne?
Mhm.
Also es ist einfach, ja, es ist Scham, es ist unangenehm, weil man sich denkt, weil man am liebsten sich erklären möchte. Man möchte am liebsten sagen, hey, es ist alles gut, der regt sich gleich wieder ab. Ne? Und das sind ja Dinge, die kann man nicht vermeiden. Also ich meine, man kann ihn ja nicht mit einem riesen Bart da rumlaufen lassen. Also ich meine, das sind ja Dinge, die kann ich ihm auch leider nicht nehmen. Die müssen halt leider sein. Aber man hat dann direkt man hat Charme und man hat direkt das Gefühl, man würde das gerne erklären.
Mhm.
Ja.
Und wenn es passiert und du schämst dich so ein bisschen dafür und merkst, dass ihr Aufmerksamkeit auf euch zieht, hast du gar keine andere Wahl, als einfach da durchzugehen. Muss einfach durch.
Klar, man hat so seine Techniken, wie man ihn runterholen kann. Das auf jeden Fall. Aber ja, wenn er sich aufregt, dann regt er sich auf. Genauso wie wenn jemand anderes sich aufregt, dann kannst du auch nichts machen.
Mhm.
Ja.
Gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. Ganz im Ernst, vielleicht fühlen einige von euch sich jetzt genauso abgeholt wie ich. Ich hoffe, ich habe das nächste Mal im Kontakt mit Menschen mit Beeinträchtigungen weniger Angst, etwas falsch zu machen. Und wenn doch, traue ich mich einfach mal zu fragen. Und ich habe jetzt ein besseres Gefühl dafür, wie die Begleitpersonen von Menschen mit Beeinträchtigungen sich vielleicht in auffälligen Situationen fühlen. Ich habe zwar noch nie gedacht, dass in dem Moment ein Umgangsfehler dieser Person vorliegt, aber ich kann die Gefühle der Begleitperson jetzt besser verstehen. bei aller Routine und Kompetenz sind sie ja auch nicht frei von unangenehmen Gefühlen bei so etwas in der Öffentlichkeit. Und vielleicht kann ich ein bisschen weniger erschrocken gucken, wenn ich so eine Situation in Zukunft wahrnehme. Wie zeigt Alex' Bruder eigentlich seine Liebe? Das erfahren wir jetzt von ihr. Es ist gar nicht so einfach, denn aufgrund seiner Beeinträchtigung ist es eigentlich eine eher bedingungslose Liebe. Sie erzählt uns auch, warum er ihr im Laufe ihres Lebens die Werte beigebracht hat, die wirklich zählen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du an ihm auch sehr gewachsen bist, mhm, so als Mensch, und dass er dir auch die wahren Werte vermittelt hat, ja, im Laufe deines Lebens. Wie genau hast du das gemeint?
Also da spielt einfach für mich diese bedingungslose Liebe total rein. Also das ist halt nicht diese, ja, ich meine, wenn man jetzt mal sich Beziehungen betrachtet oder auch in Familien die zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist ja oft dieses, ich hab dich so gern, weil du bist so ein toller Gesprächspartner oder du machst dies oder das für mich oder mit dir fühle ich mich so und so. Das ist ja immer dieses, diese Bringschuld oder dieses, ne, Aufzählen oder dieses.
Das heißt, du liebst jemanden, weil er auf eine gewisse Art und Weise ist oder sie.
Genau.
Und dir damit im Grunde auch ein gutes Gefühl gibt und ein Benefit gibt.
Ja,
und
ein Mehrwert.
Und so, ne?
Irgendwie
genau,
so.
Ein Mehrwert.
Ja, mhm, genau. Ja, man, er sagt nicht, du Alex, ich danke dir für den schönen Nachmittag oder, ne, keine Ahnung was. Das gibt's einfach alles gar nicht. Also, diese Liebe gibt's halt nicht verbal, körperlich auch nicht. Also, er geht jetzt auch natürlich nicht auf einen zu und umarmt einen oder so, das gibt's halt gar nicht. Also alles, was man dann in dem Sinne irgendwie als Liebe bezeichnen würde, kommt dann schon von einem selbst. Aber das Schöne ist dann natürlich, wenn ich ihn dann zum Beispiel umarme, dann merke ich, dass er es in dem Moment auch total genießt. Und das zeigt mir dann ja, dass diese Liebe gerade total strömt, sozusagen. Mhm. Das war einfach schon, also er ist natürlich in meinem Leben, seitdem es mich gibt, also seitdem ich auf der Welt bin, ist er da. Und ich hatte einfach von Anfang an diese tiefe Bindung zu ihm. Ich hatte, mein ganzer Fokus lag einfach auf ihn. Ja, also ich kann es wirklich nicht genau beschreiben. Es ist einfach so eine unfassbare Liebe. Und damals ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben hat auch gesagt, Alex, wenn ich euch beiden beobachte oder wenn ich mit euch beiden Zeit verbringe, dann weiß ich wieder, was im Leben zählt.
Oh Gott, das ist so schön.
Und und so ist das irgendwie auch. Und man muss ja auch mal ganz klar betrachten, dass diese Menschen einem auch so viel beibringen, also diese, allein die Geduld, die du aufbringen musst, dann bringen sie einem bei, zum Beispiel haben sie nicht dieses typische Schubladendenken. Sie laufen nicht durch die Straße und sagen, hey, wie sieht der denn aus? Oder hey, war der unfreundlich? Oder sonst sowas. Das gibt's ja gar nicht. Also da ist wirklich einfach, ja, da steht einfach ein Mensch mit einem Herz. Punkt.
Ja. Das heißt, so Äußerlichkeiten spielen überhaupt keine Rolle, ob jemand, wie jemand aussieht und wo jemand herkommt.
Ob du jetzt 5 Speckrollen hast oder 10, das ist so egal. Und in welchen Urlaub du fährst, also diese ganzen Sachen, womit wir Menschen uns ja oft
profilieren,
schmücken.
Ja,
profilieren und schmücken nach außen. Ich weiß einfach, was dann zählt. Man kann es vielleicht so beschreiben, für Leute, die meditieren, da will man ja auch immer in einen Zustand von nichts kommen. Und so ist das quasi, also da gibt's gar keine Äußerlichkeiten mehr. Also das gibt's einfach nicht. Da zählt einfach nur das Zwischenmenschliche. Und die freuen sich, also zum Beispiel allein freut sich über die kleinsten Dinge. Also das kann dann wirklich mal, wenn du irgendwelche bestimmten Geräusche mit deinem Mund machst, dann freut er sich einen Ast ab. Ne? Also das bringt einen quasi wieder, das settelt einen auch total.
Das bringt einen wieder so ein bisschen auf die Basics,
ja,
des Lebens
komplett
zurück irgendwie. Ne?
Ja.
Behandelt man eigentlich jemanden mit einer Behinderung, wie sie hat, immer auch irgendwie wie ein Kind oder behandelst du ihn auch als Erwachsenen?
Nee, total als Kind. Mhm. Also ich fühle mich auch zum Beispiel wie die große Schwester, obwohl ich ja die kleine Schwester bin. Also absolut, absolut wie ein Kind, ja, tatsächlich. Also was ich aber sagen muss, dass ich mich, wenn ich jetzt mit ihm unterwegs bin, mich immer unfassbar beschützt fühle. Also ich weiß gar nicht warum, aber das fühlt sich immer an, als wäre ich mit so einem Bodyguard unterwegs oder so. Also
schön.
Das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich liebe das auch, deswegen mit ihm zusammen unterwegs zu sein, weil ich mich dann einfach wirklich affenstark fühle.
Das ist so schön, wie du das sagst.
Was ich unbedingt nochmal einfach wirklich mitgeben möchte, ihr braucht gar kein Mitleid haben. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wie oft lerne ich Menschen kennen und erzähle einfach so, ja, ich habe auch einen Menschen mit Behinderung oder die bekommen das mit. Und dann die erste Reaktion ist immer, oh Gott, das tut mir aber leid. Und ich sage immer direkt, halt, stopp, da musst du dir gar nichts leid tun. Das ist für mich das Normalste auf der Welt, dass es von 3 Geschwistern, der Bruder, der mir am aller, oder mit dem ich die tiefste und innigste Beziehung habe. Das ist der allerwichtigste Mensch für mich. Dafür braucht man kein Mitleid haben.
Vielleicht ist das sogar eine Form von Diskriminierung.
Ja, total. Also ich fühle mich dann auch immer total angegriffen. Ja, voll. Hatte so eine Lebensfreude. Also wir sind wirklich durch die Straßen gegangen und waren auch schon so laut und wie so gefühlt, also von außen vielleicht dachten sie, weil wir sind betrunken oder so, also weil wir so einen Spaß hatten.
Eigentlich hättet ihr noch Trommeln mitnehmen können, ja, und hättet nochmal extra draufhauen können.
Genau. Und dann kommen Leute mit Mitleid an. Also die Kinder selbst oder Erwachsenen, die sehen sich ja oft auch selber gar nicht anders. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also
was meinst du, die sehen sich gar nicht? Ach so, die Menschen mit Behinderung selber, mit einer Behinderung wie er hat zum Beispiel, findet gar nicht, dass er anders ist als die anderen.
Nee, genau. Also ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt im Restaurant sitzen, dann würden bestimmt ganz viele denken, oh Gott, ne, hier die Familie da, die da sitzt, der hat ja auch so ein behindertes Kind und was weiß ich, was die sich für Gedanken machen. Und ich sitze da nur mit ihm und bin total happy und er ist da auch total happy. Also,
und stolz bist du auch, hast du gesagt.
Ja, absolut stolz. Ich bin super stolz mit ihm. Und das einfach mal nochmal so, da ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, dass das nicht nur negativ ist und nur Beschwerden oder was weiß ich. Nein, absolut nicht.
Ich will hier ja nichts romantisieren, mache ich jetzt aber trotzdem. Irgendwie kommen mir die beiden vor wie ein Dreamteam. Alex ist so stolz auf ihren Bruder und fühlt sich von ihm beschützt und gestärkt. Sie bricht mit ihrer Geschichte Barrieren auf. Und hier erwische ich mich selbst wieder dabei, dass ich genau diese Gedanken und Gefühle schon so oft hatte. Mir taten die Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen oft leid. Man spricht so schnell über das Leid dieser Menschen. Wir sagen, und es klingt ein bisschen dramatisch, er leidet an einer Behinderung. Aber an seiner Behinderung an sich leidet ihr Bruder gar nicht. Vielmehr leiden Menschen mit Behinderung unter Diskriminierung und Barrieren. Apropos Barrieren. Wie erlebt Alex Barrierefreiheit? Das erzählt sie uns als nächstes. Und sie lässt uns an ihrer Verzweiflung teilhaben, die sie spürt, seit ihr Bruder größer und kräftiger geworden ist und damit körperlich nicht mehr so einfach handelbar für sie. Außerdem verschlechtert sich sein Gesundheitszustand seit einigen Jahren. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, ihr seid so unterwegs zusammen. Mhm. Und jetzt hast du, der hat wahrscheinlich einen relativ großen Rollstuhl auch so, mit Kopfstütze und so, wie man das manchmal so sieht, stelle ich mir vor, ist das so? Wenn du mit ihm alleine unterwegs bist, gibt es viele Orte, die barrierefrei sind und kommst du gut durch oder bist du viel auf Hilfe angewiesen? Wie ist deine Erfahrung?
Also man kommt schon relativ gut durch, würde ich sagen. Natürlich bist du auf dem Fahrstuhl angewiesen, auf jeden Fall, definitiv. Klar gibt es ein paar Restaurants oder so. Es gibt schon immer Situationen, würde ich sagen, wo du nicht durchkommst. Da zählt, würde ich sagen, auch ein bisschen Flexibilität und auch Körperkraft. Also man braucht einfach die Kraft und damals war das alles gar kein Problem. Mittlerweile habe ich da leider auch meine Schwierigkeiten, dadurch, dass er immer kranker geworden ist und sein körperlicher Zustand immer schwieriger wird, komme ich da auch an meine Grenzen. Also damals konntest du ihn natürlich ganz normal ins Auto heben, vom Sofa hoch, was weiß ich, aus dem Bett, etc.
Und jetzt ist er ein erwachsener Mann, ne?
Genau, jetzt ist ein erwachsener Mann, der wiegt keine Ahnung wie viel Kilo, also einfach ein gereifter Mann, kann man sich ja vorstellen. Und das kriege ich überhaupt gar nicht mehr gestemmt. Und das ist auch so ein ganz, ganz, ganz schwieriger Punkt. Und das hat lange bei mir gedauert und zwickt immer noch an mir, dass ich auf Hilfe angewiesen bin. Also ich habe ihn damals überall mit hingenommen. Also wenn es irgendwo ein Fußballspiel war, zum Beispiel Fußball liebt er, habe ich ihn mitgenommen, zack, ins Auto, da herumgefahren. Also das war alles gar kein Problem. Aber dann irgendwann an den Punkt zu kommen, Mist, ich schaff's nicht mehr alleine. Mhm. Das war ganz, ganz hart. Also damals hatte ich einen Freund und der hat mir da immer bei geholfen. Das war gar kein Problem. Und das war auch zum Beispiel der einzige Mensch, wo ich es bisher erlebt habe, der kennengelernt hat und von der ersten Sekunde an irgendwie direkt ein Verhältnis zu ihm hatte. Also ich kann es bis heute nicht erklären, aber ich musste gar nicht viel erklären. Es war irgendwie direkt, als wenn die sich schon kannten.
Die hatten eine Chemie.
Genau, die hatten eine Chemie. Und das war wirklich also auch nachträglich wirklich ganz, ganz besonders für mich. Das kann ich jetzt von Freunden leider nicht, also was heißt leider, ist ja auch ganz normal, aber gar nicht sagen.
Das heißt, du hast keine Freunde in deinem Umfeld, die ihm zumindest so nahestehen wie dein Partner damals.
Ja, genau. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Und das war auch so ein Thema. Also wenn dann bei uns halt am Wochenende war, das war dann halt einfach, das war Überforderung. Das war auch Angst, ne, wenn er laut ist und rumschreit und so. Natürlich hat man da als Kind natürlich auch noch mehr Angst, denke ich mal, vor.
Was mich total rührt, Alex, ist, dass du sagst, wie gerne du mit ihm unterwegs warst und du hast ihn ins Auto gepackt und bist mit ihm zum Fußball gefahren. Und Ach, das ist so rührend, weil du sicherlich auch in einigen Jahren in einem Alter warst, wo du auch andere Interessen hattest und wo du wahrscheinlich auch irgendwie mit Freunden unterwegs sein wolltest und du hast so viel Zeit investiert, noch so viel Zeit mit ihm verbracht. Und ja, eure Verbindung, die ihr miteinander habt, finde ich einfach ganz besonders rührend. Und dass dich das heute, dass dir das was ausmacht, dass du nicht mehr komplett autark mit ihm sein kannst und auf Hilfe angewiesen bist, das kann ich auch gut verstehen.
Ja, ja. Also ich habe, das ist halt das Schöne, was ich auch am Anfang gesagt habe, dadurch, dass ich damit groß geworden bin, dass das selbstverständlich ist, genauso habe ich das selber gehandhabt. Also wenn wir uns mit den Mädels zum Beispiel auch einfach mal so getroffen haben in der Eisdiele, habe ich gefragt, hey, ist es okay, wenn ich mitbringe? Und dann war das auch für alle okay. Also das schon. Und dann habe ich ihn einfach mitgebracht. Das war, der war dann einfach dabei. Also so, ja, also.
Ach, mega, wie selbstverständlich du den einfach in dein Leben eingefügt hast, ja, ne? Ja, doch. So schön.
Ja. Ja, das war mir auch irgendwie einfach ganz wichtig. Also, warum soll ich auch immer mit ihm alleine Zeit verbringen? Ne, ich kann ihn einfach mitnehmen und das ist für ihn auch schön,
ja,
wenn man
und ich mein,
andere Leute sieht.
Damit hast du auch einfach signalisiert, ich habe einen Bruder und der kommt genauso mit wie andere Brüder auch, ob der Behinderung hin oder her.
Ja, auf jeden Fall. Dann hat sich das irgendwann eben so eingeschlichen, dass ja ich dann eben diesen Partner nicht mehr hatte und dann auch, dass der körperlich abgebaut hat. Und ich kann ihn leider wirklich nicht mehr ins Auto heben. Also ich hatte dann einmal so eine Situation, also es wurde halt immer schwieriger. Und er hilft halt auch wirklich gar nicht mit. Also es ist wirklich wie ein nasser Kartoffelsack. Also da ist wirklich gar keine Körperspannung, gar nichts. Und das ist einfach irrsinnig schwierig. Also man kriegt es einfach nicht mehr hin. Und einmal ist er mir dann fast weggerutscht. Und da war ich wirklich so, okay, Alex, sieh es jetzt endlich ein. Du kannst es nicht. So groß dein Wille auch ist, du schaffst es nicht. Dieser Moment, da wird einem ja so viel Freiheit genommen, weil das Einzige, was ich jetzt noch mit ihm machen kann, ist spazieren gehen. Und das zu realisieren, das ist richtig hart.
Ja,
also,
das glaube ich.
Das ist wirklich... Ja,
eure Erlebnisse verändern sich damit einfach, ne?
Ja,
eure
komplett.
Erlebnisse sind nicht mehr so wie früher.
Ja, total. Mhm. Und es ist sowieso natürlich schon eingeschränkt, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, was man mit ihm machen kann. Aber ich war da immer sehr, sehr kreativ tatsächlich. Also keine Ahnung, dann mal ihn aufs Trampolin gelegt, dann hatte er irrsinnig Spaß. Solche Sachen. Dann hatten wir auch ein extra Fahrrad für ihn. Das hat ihm auch irrsinnig Spaß gemacht. Ja, 1000 Sachen könnte ich jetzt aufzählen. Also man kann an sich schon wirklich super kreativ werden. Aber wenn er körperlich eben selber auch nichts mehr mitmachen kann und der Spaß auch verloren gegangen ist, weil er eben diesen ganzen körperlichen Beschwerden hat, bleibt am Ende des Tages einfach gar nicht mehr viel übrig. Und das ist auch so ein schlimmes Gefühl, was man dann hat. Man fährt zu ihm, aber man hat auch das Gefühl, man kann ihn gar nicht mehr groß bespaßen. Man weiß gar nicht mehr so richtig, okay, was könnte ich denn mitbringen oder was könnte ich denn Cooles mit ihm machen? Das gibt's alles gar nicht mehr, weil spazieren und Punkt. Also das ist echt, dann auch so ein Prozess, den man halt gemacht hat, weil man es ja anders kannte.
Hast du das Gefühl, er merkt das auch?
Ich würde schon sagen, ja. Ja, er merkt das. Und zum Beispiel Schwimmen war bei uns auch ein ganz großes Thema. Das geht natürlich, wenn man die körperliche Kraft hat. Ich kann natürlich jetzt nicht mit ihm schwimmen gehen. Das geht noch, aber das hat sich auch total verändert. Also er bewegt sich nicht mehr so gerne. Er hat Schmerzen. Wenn man mit ihm spazieren geht, will er auch immer ganz schnell wieder nach Hause. Also man merkt, er hat einfach keine Lust mehr. Also
seit wann ist das so, Alex? Und was ist passiert, dass sich sein Gesundheitszustand so verändert hat?
Das ist schleichend passiert, so seit 2-3 Jahren. Da hatte auch mehrere OPs an den Hüften und Wirbelsäule und ach, keine Ahnung was. Das ist schleichend gekommen. Ja, genau. Mhm.
Und woran das liegt und ob das änderbar ist, weiß auch keiner.
Nee, das ist halt auch das Problem, dass man auch merkt, Ärzte sind überfordert damit, weil es ist ja auch ganz verständlich, man kann keine vernünftige Anamnese führen. Du kannst, also stell dir vor, du gehst zu einem Arzt und kannst nichts sagen. Mhm. Also wie soll ein Arzt da auch groß was rausfinden, außer mit Blutwerten und irgendwelchen Untersuchungen? Aber auch da Untersuchungen, also wir waren so oft mit ihm im Krankenhaus und war auch schon stationär aufgenommen, etc. Aber auch da muss man ganz klar sagen, da sind diese Menschen einfach so benachteiligt. Du kannst nicht einfach mal eben ein Röntgen machen oder so. Also da muss er ja direkt, du kannst ihm das auch nicht erklären.
Ich muss mal eben ganz ehrlich sagen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich eben auch so wenig Berührung habe.
Ja.
Aber das leuchtet mir natürlich sofort ein. Menschen mit Behinderungen sind einfach in unserer Gesundheitsversorgung, in der medizinischen Versorgung benachteiligt, weil man nicht einfach untersucht, also man könnte vielleicht sogar, würde sich das System darauf einstellen, das Gesundheitssystem könnte man, was weiß ich, was man da vielleicht erfinden könnte oder machen könnte, damit Menschen mit Behinderung auch mal eben so geröntgt werden können oder so. Das heißt aber, wenn ein gesundheitlicher Verfall vorliegt, dann kannst du gar nicht so ganz viel machen.
Nein, kannst du auch nicht. Also du kannst ganz viel spekulieren. Du kannst im Schwarzen suchen. Es ist super schwierig. Also jetzt, wie gesagt, so ein Röntgen oder so, das geht halt mal eben nicht so schnell. Oder auch eine ganz normale Zahnreinigung. Das sind alles Themen. Das können ja die kleinsten Eingriffe sein, die wir tagtäglich ganz easy machen, worüber wir nicht nachdenken, sind schon schwierig und sind problematisch. Und auch da allein, man merkt, dass die Menschen einfach überfordert sind. Also als er zum Beispiel im Krankenhaus war und die Physios kamen, als er eine Lungenentzündung hatte, so, die sind einfach natürlich nicht darauf vorbereitet. Also das ist einfach enorm schwierig. Also egal, da merkt man halt wieder diese Überforderung, weil es halt einfach Einzelfälle sind.
Das heißt, es gibt auch nicht Ärzte für Menschen mit Behinderung?
Also ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es das irgendwo gibt. Aber so aus meiner Erfahrung in den ganzen Krankenhäusern, wo wir waren, und auch die Hausärzte, wo wir waren, nicht, nein.
Ja. Und wenn du ihn jetzt besuchen gehst, wie ist das? Hast du manchmal das Gefühl auch, also er freut sich sicherlich nach wie vor, dich zu sehen, aber hast du manchmal das Gefühl auch, also spürst du, wenn er traurig ist? Ich meine, eure Beziehung verändert sich ja jetzt sicherlich auch.
Total, ne? Die hat sich total verändert und das Gefühl, wie man dorthin fährt, hat sich auch total verändert. Also früher bin ich da mit riesiger Freude hingefahren. Mittlerweile fahre ich da schon mit einem schweren Gefühl hin. Also er verweigert mittlerweile das Essen, das Trinken, also der ganze Gesundheitszustand ist sehr kritisch. Und so ist auch seine Stimmung natürlich. Und da hat man auch nicht mehr das Gefühl, er freut sich wahnsinnig. Und allein beim Spazierengehen hat man nicht das Gefühl, man tut ihm gerade was Gutes. Also man fährt hin, weil man, natürlich besucht man ihn, ist ja logisch. Aber man fragt sich am Ende des Tages, okay, macht ihm das jetzt überhaupt noch eine Freude? Also freut ihn das wirklich noch? Oder ist das einfach alles nur noch anstrengend? Dann fährt man natürlich hin und versucht, ihm noch was zu essen zu geben oder so. Aber deswegen hat man schon Angst, dass das dann auch nur noch was mit etwas Negativem verbunden ist. Also mittlerweile ist es wirklich so, dass ich da schon wirklich ja mit einem schweren Gefühl hinfahre und eigentlich auf dem Rückweg immer mit Tränen im Auto sitze, weil das einfach super belastend ist und man sich wirklich fragt, okay, am Ende des Tages, was kann ich noch tun, um ihm irgendwie noch eine Freude zu machen und was kann ich tun, um ihm zu helfen? Was können wir tun, ne, um ihm gesundheitlich auch zu helfen? Also man ist einfach schon sehr viel überfragt, ja.
Ich spreche das jetzt einfach mal aus, wenn das so weitergeht, dann du machst dir wahrscheinlich auch einfach Sorgen, dass er nicht mehr lange da ist.
Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall.
Das ist so ein bisschen wie, ich werde immer so emotional bei diesen Themen, das ist so ein bisschen wie, wenn man einen Menschen in der Familie hat, der schwer krank ist und man kann diese Krankheit nicht aufhalten und man weiß eigentlich, es geht irgendwann zu Ende, ne?
Ja, ja, definitiv. Ich bin absolut dankbar für diese Verbindung und ich weiß, dass diese Verbindung für immer bleiben wird.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, diese Stelle im Gespräch mit Alex hat mich sehr bewegt, weil ich vor einem Dreivierteljahr meine sehr geliebte Tante Tine an Krebs verloren habe. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Alex' Bruder ist ja hier und das noch hoffentlich viele, viele Jahre. Aber die Ängste bestehen in Alex. Viele von uns erleben, wie belastend es ist, wenn ein geliebter Mensch erkrankt und möglicherweise an dieser Krankheit sterben wird. Wenn es irgendeinen Trost gibt, können wir mit unseren lieben Menschen ohne geistige Behinderung allerdings während der Erkrankung wenigstens kommunizieren, über alles sprechen, dem kranken Menschen helfen, wenn etwas wehtut oder Wünsche und Bedürfnisse erfüllen. Aber die kann Alex' Bruder nicht äußern. Sie fühlt sich hilflos. Ihre Beziehung zu ihm hat sich ihr Leben lang vor allem über gemeinsame Unternehmungen definiert. Seit die beiden darin eingeschränkt sind, verändert sich alles. Das, was sie am meisten verbindet, fällt jetzt weg. Und sie kann ihm in seinem schwierigen Gesundheitszustand nicht helfen. Es gibt für sie keine andere Möglichkeit als dies und alle Gefühle, die es mit sich bringt, auszuhalten. Alex kennt und versteht alle Facetten eines Lebens mit einem Menschen mit Behinderung. Die Liebe, Barrieren, Möglichkeiten, die Potenziale, Grenzen und Verzweiflung. Die ganze Gefühlswelt, denen man im Leben und Zusammenleben mit Menschen mit Beeinträchtigungen begegnet. Ich habe zu Beginn erwähnt, dass sie auf Grundlage dieser intensiven Erfahrungen ihre selbstständige Tätigkeit gegründet hat, in der sie Angehörige von Menschen mit Behinderungen begleitet. Sie erzählt uns, dass die Tatsache, dass alles rund um ihren Bruder in ihrem Familienleben zu Hause gar nicht richtig besprochen wurde, sie zu diesem Beruf bewegt hat. Aus deiner Berufung und deiner Liebe und engen Verbindung zu deinem Bruder hast du deinen Beruf gemacht.
Ja.
Du bist selbstständig, hast dich selbstständig gemacht. Erzähl uns, was deine Tätigkeit ist und wie kam das?
Ich bin Familienberaterin für Menschen mit Behinderung, beziehungsweise die Familienberatung gebe ich für die Angehörigen. Aus meiner ganzen Erfahrung habe ich sozusagen auch sehr viel Negatives gelernt oder konnte sehr viel Negatives beobachten in der Familiendynamik. Wir haben zum Beispiel nicht offensichtlich darüber geredet. Also wie ich ja auch eben schon gesagt habe, bei uns war immer alles selbstverständlich. Aber dadurch kam auch nichts mal zum Gespräch. Also dadurch, dass ich mich zum Beispiel ganz, ganz tief mit ihm verbunden gefühlt habe und andere zum Beispiel nicht so, konnte ich mich natürlich mit denen auch nicht darüber austauschen.
Er war selbstverständlich ein genau. Familienmitglied, aber es ist nicht so, dass ihr mal, wenn er schlief oder nicht am Tisch saß, darüber gesprochen habt, was ist jetzt wichtig oder wie.
Nee, gar nicht. Mhm. Also gar nicht. Und auch die Familienmitglieder, die es zum Beispiel nicht so gut haben konnten, wenn er da war, weil er eben so viel Raum einnimmt und weil er dann die ganze Aufmerksamkeit bekommt, das wurde auch nie thematisiert. Also er war halt einfach da und da wurde nie, also wirklich nicht ein einziges Mal darüber geredet, wie wer sich damit fühlt oder wer auch zum Beispiel gut mit den ganzen körperlichen Beschwerden klarkommt, wer ihn wickeln kann, wer ihm füttern, wer sich ekelt daran, wenn er am Tisch sitzt, da er natürlich auch sabbert und rumkleckert und so. Und natürlich gibt es, wenn da 6, 7 Personen am Tisch sitzen, gibt es natürlich mindestens eine Person, die sich daran ekelt. Oder eine Person da, die es gar nicht schlimm findet und die da auch möchte, dass er am Tisch sitzt und mit uns isst. Aber diese ganzen Thematiken, die wurden gar nicht thematisiert. Mhm. Und auch, ich habe sehr, sehr früh schon beobachtet, dass er sich verändert und auch diese körperlichen Beschwerden habe ich dann auch angemerkt, aber wurde gar nicht ernst genommen. Also das gab es auch. Und ja, dadurch, dass und ich eben natürlich nicht viel kommunizieren können und ich auch eine sehr sensible Person bin und sehr kleine Zeichen wahrnehme, habe ich dann dadurch auch meine Sensibilität sehr, sehr geschult sozusagen und würde auch behaupten, dass ich dadurch, dass ich eben so ganz kleine Details gesehen habe, habe ich einfach sehr, sehr viel in diesen ganzen Jahren gelernt, wie ich es anders machen würde und wie ich es anderen raten würde. Bei mir war auch immer der Wunsch, einfach mal mit jemandem darüber reden zu können. Mhm. Also wie gesagt, in der Familie haben wir es halt nicht getan.
Und Freunde, du hattest auch sonst keinen Ansprechpartner?
Nein, gar nicht. Und auch Freunde kennen die Thematik nicht, können dazu nichts sagen. Und auch wenn man jetzt, keine Ahnung, zu einem Psychologen gehen würde, der würde ja im Zweifel auch wahrscheinlich niemanden kennen. Also da gibt es einfach dann in dem Moment niemanden, wo du mal wirklich ernsthaft darüber reden kannst. Natürlich kann ich das jedem erzählen. Aber dass jemand gegenüber sitzt und das wirklich nachvollziehen kann und auch verstehen kann auf tiefer Ebene, das gibt's halt einfach nicht. Und das hätte ich mir einfach enorm gewünscht. Und auch jemand, der mal von außen auf die Familie guckt und einfach mal alle an den Tisch setzt und jeder soll mal sagen, wie er sich fühlt, wie man es am besten regeln kann, einfach interdisziplinär, also zusammenzuarbeiten, um das Ganze so positiv wie möglich für jeden zu gestalten. Das wünsche ich mir halt für andere Familien. Und auch er empfängt ja die Gefühle anderer. Also das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Wenn jetzt jemand bei uns zu Hause ausgeflippt ist, dann ist er auch direkt hochgegangen, weil er es auch nicht haben konnte. Also ja, ist einfach eine schwierige Situation. Mhm. Und ja, diese ganzen Thematiken, also da gibt es kein No-Go. Alles darf da auf dem Tisch, ja.
Ich muss dir eine Frage stellen, die mir ein bisschen Knoten in meinem Herzen macht, weil sie sich so falsch anfühlt. Aber gibt es vielleicht sogar Eltern, Geschwister, Familien, die sich für ihr Kind mit Behinderung schämen?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt Leute, die sich dafür auch schämen und die das Kind lieber zu Hause lassen und lieber ganz viele Termine absagen oder nicht so gerne in die Öffentlichkeit gehen.
Oder keine etc. Gäste einladen.
Ja.
Und wer könnte ihnen einen anderen Umgang damit besser nahelegen als du, für die es völlig selbstverständlich war, dass ihr immer Gäste im Haus hattet.
Ja.
Und all das hat bewegt.
Das ist absolut mein Purpose und deswegen auch so ein Herzensprojekt, ja.
Ich wünsche euch beiden noch viele, viele gemeinsame Jahre und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch heute und wünsche dir alles Gute.
Ich danke dir, Käthe, und vor allem danke ich dir dafür, dass du dieses Thema publik machst und dass du dir da so viele Gedanken zu gemacht hast und dass du ja einfach mal richtig nachfragst.
Schön. Ich habe das sehr gerne gemacht, Alex, und ich danke dir ganz herzlich.
Danke, danke.
Mach's gut.
Ciao.
Ciao. Alex ist eine Frau, die mich sehr beeindruckt hat. Jetzt am Ende habe ich das Gefühl, sie hat mir vor allem nahegebracht, dass es nicht nur darum geht, Menschen mit Behinderung besser zu verstehen, sondern vor allem auch darum, uns selbst zu befreien. In einer inklusiveren Gesellschaft voll Vielfalt steckt so viel Potenzial. Ich bin sicher, dass Alex mit ihrer Fülle an Erfahrung vielen Familien hilfreich beiseite stehen kann. Ihre Kontaktdaten poste ich euch in die Shownotes. Danke, dass ihr heute zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, schicke euch liebe Grüße, bis zur nächsten Folge in 2 Wochen.